Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich bin sehr spät von Tins gekommen, aber ihr habt das wunderbar überbrückt, die Zeit, sodass ich sogar noch Luft holen konnte. Bin nämlich gerannt hier den Weg der Jugend hoch, weil ich in Tins festgestellt hatte, das Buch Hiob war da zwar auch Predigtthema, aber da ist noch ein ganz kleiner Ausschnitt genommen worden. Da musste ich dann der Gemeinde noch den Zusammenhang vorlesen, hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ihr kennt den Zusammenhang, die hier waren, die Hiobsbotschaften, die Hiob ereilen, wie er niedergedrückt ist, im Verlust eigentlich all dessen, was sein Leben ausmachte, nicht? Besitz, alles weg, Tod der Angehörigen, Kinder alle tot. Und dann auch Verlust seiner Gesundheit. Er sitzt also jetzt da in der Asche und schabt mit einer Tonscherbe seine Geschwüre. Und wir hatten gehört, wie der Glaube Hiobs doch wirklich übernatürlich ist. Ein von Gott gestifteter, durch den Geist Gottes bestärkter Glaube, dass er hier diese zwei Aussagen macht. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann zu seiner Frau, die ihm ja rät, seine Frömmigkeit aufzugeben, weil das eh alles nichts bringt, wie man ja sieht, wie man ja vor Augen sieht, sagt sie, ne, sieht man ja, was ist jetzt mit deiner Frömmigkeit, sage Gott ab. Und er antwortet ihr, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und das ist ja eine Frage. Er formuliert das ja als Frage, ne? Hiob weiß, was richtig ist. Aber wir lesen jetzt, dass seine Freunde ihn besuchen, als sie das Unglück hören. Sie werden hier genannt mit Namen Eliphas, Bildad und Zophar. Die wollten hingehen, um ihn zu beklagen und um Hiob zu trösten. Und dann erkennen sie ihn erst gar nicht und sind erschüttert, was sie da sehen, setzen sich zu ihm und dann steht hier, sie saßen dort 7 Tage. Und da haben sie nichts gesprochen. Manchmal kann man das ja nicht. Manchmal ist nichts zu sagen zu Situationen, wie sie sind. Und wir werden noch merken, das war die beste Zeit. Diese Zeit, wo sie geschwiegen haben. Danach wird es dann komisch. Aber das Komische am Buch Hiob möchte mal, bevor ich hier weiter lese, eine Vorbemerkung machen. Das Komische am Buch Hiob, ich weiß nicht, wer es schon mal gänzlich gelesen hat, ist folgendes. Wir haben von Kapitel 3 bis 31 so einen ganzen Block von Reden. Und zwar ist das schön gestaltet. Es redet zuerst Hiob und dann antwortet Eliphas und dann kommt wieder Hiob zu Wort und dann die anderen beiden Freunde, dazwischen kommt immer Hiob zu Wort. Nicht? Und das gibt es in 3 Runden. Und wenn man diese ganzen Kapitel liest, 28 Kapitel, dann sagt man, meine Güte, was ist denn das? Die kommen nicht weiter. Es dreht sich immer im Kreise. Oh. Man verliert manchmal dann auch den Faden irgendwie aus dem Blick, nicht? Was da alles aufgezählt wird in orientalischer Reichhaltigkeit wird da in unglaublicher Bandbreite dann oft gesprochen. Und vor allen Dingen aber fragt man sich eins, am Ende des Buches werden diese Freunde von Gott gescholten. Hiob soll für sie ein Opfer bringen und Fürbitte tun, weil sie nicht recht gesprochen haben. Aber wenn sie die Reden lesen, die sagen lauter wahre Sachen. Ist nicht falsch, was die sagen. Teilweise wird das sogar im Neuen Testament zitiert, als Wort Gottes zitiert. Das ist sehr verwunderlich, sehr, sehr merkwürdig. Wir lesen jetzt, dass nach diesen ganzen Tagen des Schweigens Hiob beginnt zu reden und da bricht es aus ihm heraus. Wir sehen jetzt, wie Hiobs Glaube zusammenbricht, möchte ich mal sagen. Und das ist einerseits erschütternd, andererseits auch trostreich und wichtig zu wissen, dass der Glaube eines Menschen einbrechen kann. Also er verliert seinen Glauben nicht. Er verliert auch nicht sein Gottesverhältnis. Hiob bleibt die ganze Zeit, die ganzen Kapitel mit Gott im Gespräch, im Hader, in Fragen. 9-mal kommt die Frage, warum? 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 Er bleibt schon an Gott dran, aber sein Glaube, der hier so stark sich doch ausgesprochen hat, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Da ist schon, das kippt schon da, ne? Da ist eine Frage. Ja, Hiob ahnt, ja, das wäre richtig. Wir können nicht nur den Anspruch haben auf das Gute. Interessanterweise stellen ja auch Menschen die Frage, warum immer nur dann, wenn ihnen Böses widerfährt. Wir fragen ja nicht, warum bin ich heute Morgen gesund aufgestanden? Haben Sie sich das schon gefragt? Gott, warum gibst du mir heute Gesundheit? Nee, das fragt man nicht, ne? Aber wenn man plötzlich da niederliegt, dann sagt man, warum trifft mich das jetzt? Merkt ihr, wie verlogen eigentlich das menschliche Herz ist? Meinen wir wirklich, wenn wir morgens aufstehen, sind gesund, unser Geschäft läuft, alle Dinge sind gut, das würde so sein, weil wir einen Anspruch darauf haben? Oder weil Gott verpflichtet ist, uns nur Gutes und Segen zu tun? Meinen wir das? Und wenn es dann anders wird, sagen wir, Gott, warum? Jetzt verstehen wir es nicht. Ich will Ihnen was sagen, wenn ich mein Leben durchsehe, wenn ich das im Lichte Gottes betrachte, im Lichte der Worte Jesu, dann muss ich eigentlich jeden Tag die Frage stellen, warum segnest du mich? In unglaublicher Langmut. Aber das tun wir in der Regel nicht, ne? Also wir haben hier bei Hiob wirklich so eine Schaltstelle, wo das kippt. Er sagt, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hier ist er noch wirklich stark, sagt, ich will Gott loben, auch wenn mir genommen wird. Aber dann wird es ihm schon zu einer Frage. Ja, er ahnt, klar, wir müssen auch das Böse, das vermeintlich Böse aus Gottes Hand nehmen. Aber kann das wirklich sein? Hier ist ein Fragezeichen, nicht? Und dann ist 7 Tage Schweigen. Und was so oft im Leben der Menschen passiert, nach dem ersten Schock, wo man ja auch aus einer Schockreaktion heraus erst einmal noch funktioniert. Wenn dann die Stille eingekehrt ist, dann kommt oft der Zusammenbruch. Ne? Ist manchmal in der Trauer so. Da ist auf einmal ein ganz plötzlich ein schrecklicher Todesfall in der Familie. Erst funktioniert man noch und dann später dann. Dann kommt der Zusammenbruch. Und das ist hier bei Hiob auch. Wir lesen Kapitel 3. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag und sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein und Gott droben frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen. Siehe, die Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können. Das sind böse Worte aus dem Munde Hiobs, eines Gerechten. Es gibt so eine Sicht, eine theologische Sicht in manchen Kreisen, da heißt es, wir müssen sehr Acht geben auf unsere Worte, ja nicht etwas aussprechen, etwas, was falsch ist. Denn dann kommt das über uns. Haben Sie sowas schon mal gehört? Schlechte Worte aussprechen soll man nicht machen. Das ist Magie. Das ist magisches Denken im christlichen Gewande. Hiob spricht hier Worte aus, die sind nicht richtig. Das kann man schon sagen. Und das wird Elihu ihm später auch sagen. Und das wird auch Gott ihm sagen, dass er nicht hier an diesem Punkt, da ist er zu weit gegangen. Aber es ändert nichts daran, dass Gott ihm am Ende segnet. Vielfach. Also wollen wir aufhören mit diesem magischen Denken, was aus anderen Religionen kommt. Nämlich, dass wir immer irgendwie unser Geschick auf geheimnisvolle Weise bestimmen durch Dinge, die wir reden und so weiter. Ja, wir reden manches, was töricht ist und Gott weiß das. Und hier darf das erst einmal aus Hiob herausbrechen. Und dann fragt er, warum bin ich nicht gestorben? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus meinem Mutterleib kam? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten meiner Mutter gesäugt? Dann läge ich da und wäre still, dann schliefe ich und hätte Ruhe. Er sagt, mein Leben, wie es jetzt ist, ist es nicht wert. Besser wäre ich gar nicht geboren, als das, was jetzt hier ich erleben muss. Und da sehen wir, wie sein Glaube einbricht und wie sein ganzes Verständnis, was er vorher noch hatte, umgeworfen wird. Und er einfach nur erschüttert, da seiner Klage freien Lauf lässt. Und jetzt, erst jetzt reden dann auch die Freunde. Ich habe jetzt nicht die ganze Rede Hiobs gelesen, aber jetzt erst reden die Freunde. Sie sind eigentlich recht anständig, muss man sagen. Sie haben ein Gespür dafür, dass dieser Mann in seinem großen Leid jetzt nicht braucht, dass man ihn irgendwie mit irgendwelchen Worten kommt. Das haben sie schon im Gespür. Deswegen lassen sie ihn zuerst reden und sie haben sogar 7 Tage Geduld. Und dann sehen wir eine große Disziplin auch in diesen Gesprächsrunden. Man lässt sich ausreden. Wie schwer fällt uns das? Vor allen Dingen, wenn man schon der Meinung ist, das ist etwas ganz falsch und so, dann möchte man dazwischen gehen. Sie lassen ihn ausreden in aller Bandbreite, mit der er seinem Herzen hier Luft macht. Und dann sehen wir, dass die Freunde, und ich möchte Ihnen ja bei der Predigt, das ist ja ein bisschen Lehrpredigt, damit ihr, wenn ihr selber das Buch lest, lest das mal selber, aber damit ihr eine Anleitung habt, eine Verständnishilfe, nicht? Was ist eigentlich das, was die Freunde hier antreibt in dem, was sie sagen? Sie haben ein ganz klares Deutungsmuster. Und dieses Deutungsmuster tritt immer deutlicher hervor in der Unterhaltung. Nämlich, sie sagen, Hiob muss irgendeine verborgene Schuld haben, und er muss mit Gott ins Reine kommen. Davon sind sie überzeugt. Das Schicksal, was ihn ereilt hat, hat einen Grund. Gott ist gerecht, davon sind sie überzeugt. Nee, Gott ist gerecht und gut. Und dann kann es nicht sein, dass Hiob grundlos in ein solches Unglück hier gerät. Und anfangs machen sie das noch höflich. Über allgemeine Wahrheiten, die erste Rede Eliphas zum Beispiel, er sagt, wo ist ein Unschuldiger je umgekommen oder wurden ein Gerechter vertilgt? Ich habe aber wohl gesehen, die Frevel pflügen und Unheil säen, die ernten es auch. Okay, das ist eine allgemeine Wahrheit, nicht eine Glaubenswahrheit, die er jetzt hier in den Raum stellt und er gibt damit Hiob die Chance, gewissermaßen darauf zu reagieren und zu sagen, ja, na klar, das wissen wir ja, Gott ist gerecht, nicht? Und er vergilt jedem, wie er es verdient und so, was ist jetzt mit mir? Jetzt könnte Hiob sein Herz öffnen und sagen, ja, wenn ich in mich gehe, dann finde ich schon vielleicht Unrecht, dass Gott etwas gegen mich haben könnte. So ist das gemacht von Eliphas, sehr höflich, nicht? Aber Hiob tut das nicht. Hiob sagt, nein, es gibt keinen Grund. Ich habe Gott keinen Anlass gegeben, mich in dieser Weise zu strafen. Ich möchte noch einmal einen Gedanken vom letzten Mal aufnehmen. Hiob sagt nicht, ich bin ohne Schuld. An keiner Stelle sagt er das. Hiob gesteht ein, dass alle Menschen vor Gott Sünder sind. Wo ist je ein reiner, kann ein reiner Mensch geboren werden von Unreinen, sagt Hiob. Nein, auch nicht einer. Er sagt genau, was der Apostel Paulus im Römerbrief sagt. Da ist keiner vor Gott gerecht, auch nicht einer. Das weiß Hiob. Das Einzige, was ihn umtreibt, ist die Feststellung, dass das Ausmaß des Unglücks, was ihn jetzt trifft, unverhältnismäßig ist. Es gibt im Leben der Menschen unterschiedliches Maß an Leid. Der eine trägt mehr, der andere weniger, nicht? Aber hier ist jetzt etwas eingebrochen in das Leben Hiobs, für das es keine Erklärung gibt. Und wir sehen, dass seine Freunde diese Aussage nicht akzeptieren können und sie dringen immer weiter und immer tiefer in Hiob ein. Und das wird jetzt deutlicher, zum Beispiel in Kapitel 15, muss ich eben aufschlagen, da geht das dann so weit, dass Eliphas sagt, du selbst zerstörst die Gottesfurcht und raubst dir die Andacht vor Gott. Also jetzt wird es schon deutlich, ne? Er sagt Hiob, du zerstörst die Gottesfurcht mit dem, was du sagst. Warum? Was sagt Hiob? Hiob sagt, ich bin gerecht, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und trotzdem lässt Gott jetzt ein solches Unheil zu. Nicht? Und das passt nicht in das Bild der Freunde, was sie von Gott haben. Und dann sagen sie, ja, wenn du so redest, zerstörst du die Gottesfurcht. Gott segnet die, ihn fürchten und die Recht tun, und er bestraft die, die Unrecht tun. Und du wirfst das jetzt einfach über den Haufen. Und sagt weiter dann, deine Schuld leert deinen Mund. Also hier wird es deutlich, ne? Du hast eine Schuld, eine verborgene, und du willst sie nicht ans Licht bringen, und aus dieser Situation heraus formst du jetzt Worte, dich selber zu rechtfertigen. Gelten Gottes Tröstungen so gering bei dir und ein Wort, das sanft mit dir verfuhr? Also hier sagt Eliphas schon, ich habe dir ja vorsichtig den Ball hingespielt, ne? Sanft, aber ist nicht angekommen. Jetzt wird er deutlicher. Und das eskaliert immer weiter, dass sie ihn beschuldigen. Bis dahin, dass Eliphas in seiner letzten Rede, Kapitel 22, Vers 4, sagt, meinst du, er, also Gott, wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen und mit dir ins Gericht gehen? Das ist schon Sarkasmus. Da liegt Hiob in seinem Elend, hat alles verloren, was sein Leben ausmacht, versteht die Welt nicht mehr, ist schwer krank körperlich und sagt, ich weiß nicht warum. Und dann sagt sein Freund, meinst du, Gott tut das, weil du gottesfürchtig bist? Also das ist schon ein herber Stachel. Ist deine Bosheit nicht so groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Jetzt ist das klar heraus, nicht? Das ist die Sicht, die die Freunde haben. Das ist ihr Deutungsmuster, was immer deutlicher hervortritt. Und das Interessante an diesem Buch Hiob ist, dass die Freunde sehr viele richtige Aussagen über Gott machen. Das sind Wahrheiten. Aber, und das ist das Entscheidende, sie wenden all diese Wahrheiten auf die falsche Person an. Stimmt bei Hiob nicht. Die Rechnung geht nicht auf, weil das Vorzeichen nicht stimmt. Ich habe überlegt, wie kann ich euch das als ein Beispiel deutlich machen? Vor vielen Jahren, als ich noch relativ neu war, habe ich gedacht, ich will mal wissen, was das hier so kostet, wenn man die Kirche für ein Konzert heizt. Vorher ein bisschen und so, dann ist 2 Stunden die Heizung an. Ne? Habe ich das abgelesen oben und dann habe ich mir das ausgerechnet und dachte, ach, ist gar nicht so schlimm. Alles, was ich dann gedacht hatte, war an sich richtig. Ich habe das richtig abgelesen. Die Kilowattstunden, nicht? Ich habe den richtigen Strompreis da eingesetzt, habe das korrekt multipliziert und dann hatte ich da ein Ergebnis. Das war aber falsch, obwohl es alles wahr gewesen ist. Warum? Weil ich nicht wusste, dass das ein Wandlerzähler ist, 1 zu 20. So, da stimmte das nicht. Also man kann Dinge ganz korrekt haben, aber irgendwo ist was nicht richtig eingesetzt. Ne? Ist das Vorzeichen falsch, dann ist die ganze Rechnung falsch. Bei den Freunden Hiob ist etwas falsch und sie können nicht damit umgehen, dass ihre Wahrheiten sich als falsch erweisen sollen. Und deswegen sind sie so schlechte Seelsorger, weil sie nämlich erstens Gott in das Denkmuster hineinpressen wollen, was sie haben, was an sich nicht unbedingt nur falsch ist, nicht? Weil sie zweitens Hiob dazu zwingen wollen, etwas zu sagen, was er gar nicht sagen kann. Sie dringen ja ständig in ihn zu sagen, bekenne deine verborgenen Sünden. Und da sagen sie wunderschöne Dinge. Da sagen zum Beispiel, ist es nicht gut, Gott zu suchen? Suche doch Gottes Angesicht. Ja, das ist ja kein falscher Rat. Aber vor allen Dingen maßen sie sich an, etwas zu wissen, was sie gar nicht wissen können. Sie kennen Hiob nicht, sie kennen nicht sein Herz. Sie meinen das Recht zu haben, irgendeine verborgene Sünde zu konstruieren, aufgrund derer es Hiob so schlecht geht. Und sie liegen damit total daneben. Sie bedrängen einen Menschen und fügen dem Leid, das er ohnehin schon hat, noch zusätzliches Leid hinzu. Und, was man auch feststellt in all ihren Reden, sie reden über Gott mit Hiob. Aber sie reden nicht mit Gott. Und deswegen sind ihre Wahrheiten am Ende falsch und Hiob ist der viel bessere Theologe, obwohl er in manchen seiner Aussagen wirklich zu weit geht. Es ist nicht recht zu sagen, ich wäre besser nicht geboren worden. Damit sagt man ja, Gott, du hast einen Riesenfehler gemacht, nicht? Du hättest mich gar nicht zur Welt bringen sollen. Wie das ja heute auch die Menschen machen. Wenn das Leben zu Ende geht, man alt und schwach wird, sagt man, das ist nicht mehr lebenswert und dann geht man in die Schweiz. Wissen wir das, was lebenswert ist? Maßen wir uns das an, zu sagen, ja, wenn ein Mensch leidet und wenn er immer schwächer wird, dann ist das ja alles sinnlos, dann wissen wir gar nicht. Wir wissen das gar nicht, was in einem Menschen vorgeht und was da noch geschehen soll und geschehen kann in diesen Tagen, von denen die Bibel sagt, es werden die Tage kommen, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ja, natürlich, das gefällt uns nicht, aber wir wissen das aus anderen Bezügen auch. Am meisten lernt man im Leben nicht durch Dinge, die einem gefallen, Hausaufgaben zum Beispiel gefallen Schülern auch nicht und so manches, nicht? Also Hiob geht wirklich auch zu weit. Ich werde da beim nächsten Mal noch etwas zu sagen. Aber Hiob redet mit Gott. Er ringt mit Gott und sagt, warum ist das so? Er bleibt an Gott dran. Und vor allen Dingen ist er der bessere Theologe deswegen, weil er seine Ratlosigkeit zugibt. Er sagt nämlich, hier ist etwas geschehen, was ich nicht einordnen kann. Wisst ihr, Hiob denkt ja eigentlich in demselben Muster wie seine Freunde. Er denkt ja auch, wenn mir dieses Unglück widerfährt, dann kann es doch eigentlich nur sein, weil Gott mich strafen will, nicht? Und das passt nicht für ihn. Und da bricht seine ganze Theologie zusammen und sein Glaubensbild, was er hatte, das bricht ihm weg. Und er bleibt an Gott dran und sagt, ja, was ist das? Ich verstehe es nicht. Und seine Freunde halten aber am Deutungsmuster fest und wollen Hiob da reinpressen, nicht? Und indem er seine Ratlosigkeit zugibt und verzweifelt ist, an Gott festhält, zeigt er sich wiederum doch als ein Mensch von Frömmigkeit. Denn diese Rat- und Hilflosigkeit wollten seine Freunde nicht zulassen. Da hatten sie viel zu viel Angst. Zu sagen, was wäre denn jetzt, wenn Gott tatsächlich einen Menschen, der sich nichts wirklich hat zu Schulden kommen lassen, was dieses Schicksal verdient, wenn ein solcher Mensch dann aber ein solches Schicksal ereignet, das wäre ja furchtbar, denn dann hieße das ja, wir sind in Gottes Hand und wir haben keine Ansprüche oder wir können das nicht irgendwie bemessen, auf einmal sind wir ja ohnmächtig diesem Gott gegenüber. Das können sie nicht zulassen. Und wisst ihr, das ist die Verkündigung in vielen Pfingstkreisen und charismatischen Gemeinden bis heute. Wenn es dir schlecht geht und die Krankheit nicht heil wird, dann ist da verborgene Schuld, dann muss irgendwas geregelt werden und wenn das geregelt ist, dann geht es aufwärts und dann wird alles wieder gut. Das ist das Denkmuster. Ich habe schon viele Predigten gehört aus dieser Richtung, die sagen, die vertreten alle die Theologie der Freunde Hiobs. Bring dein Leben in Ordnung, bekenne verborgene Sünden, da ist Vorfahrenschuld. Ich will nicht sagen, dass das nicht sein kann. Kann alles sein. Ich will nur sagen, dass das Denkmuster, dass man das schön in so ein Koordinatensystem macht und sagt, wenn ich das alles geregelt habe vor Gott, dann wird wieder Segen. So, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Bei Hiob war es anders. Und Gott sagt das ganz deutlich am Ende, dass Hiob recht geredet hat. Ihm ist dieses alles widerfahren, nicht weil Gott ihn strafen wollte. Es hatte ganz andere Gründe. Welche werde ich noch sagen, aber nicht heute. Heute will ich erst mal sagen, dass Frömmigkeit heißt, dass Hiob mit seiner ganzen Ratlosigkeit an Gott dranbleibt und sagt, was hier geschieht, ist doch, warum, ist doch nicht recht, passt doch nicht zu all dem, nicht? Und er fragt immer wieder bei Gott und lässt es zu, dass seine Denkmuster, sein Glaubenssystem zu nichts zerbröselt. So steht er nämlich vor Gott. Und da kann Gott auch zu ihm reden. Sagen, es hat einen ganz anderen Zusammenhang, einen, den du bisher nicht gesehen hast. Und Hiob hat eigentlich auch den Schlüssel zum Verständnis und zum Umgang mit seiner Situation in der Hand. Er hat den Schlüssel in der Hand. Er sagt, sollten wir nicht das Böse auch annehmen? Das ist schon ein so ein Schlüssel, nicht? Ihm schwant schon, wir sind gänzlich in Gottes Hand. Und wir haben keinen Anspruch zu sagen, Gott, du musst so mit mir verfahren oder so. Das weiß er eigentlich. Und dann kommt das Kapitel 28, ein großartiges Kapitel. Das Lied von der Weisheit Gottes. Hier beschreibt Hiob, welche Künste die Menschen alle beherrschen. Sie können Bergbau betreiben und tief in die Berge hineingraben und da Gold und Verborgenes herausholen. Und so. Das ist menschliche Weisheit, nicht? Aber, sagt er dann, wo will man die Weisheit finden? Wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Weisheit. Er sagt, was hier geschieht, ist mir zu hoch. Ich fasse das alles nicht. Und ich finde das auch nicht. Wo wollen wir die suchen? Wie in einem Bergwerk, man Gold holt? Nee, finden wir die Weisheit nicht. Es gibt keine Antwort. Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Städte. Ja, er sagt also, die Weisheit, die Antworten auf die Fragen sind bei Gott. Und bei ihm sind sie erstmal verschlossen, nicht? Er hat keinen Zugang. Und sagt aber, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und meiden das Böse, das ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist Weisheit. Ihm Ehre zu geben über dem, was er tut, auch wenn wir es nicht verstehen. Hiob hat eigentlich den Schlüssel in der Hand, nicht? Aber interessanterweise hat er nicht die Kraft, diesen Schlüssel jetzt auch zu gebrauchen und zu sagen, und damit gehe ich jetzt um. Da ist er noch nicht hindurchgedrungen. Und vielleicht ist das ja auch schon ein Stück eine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott denn das überhaupt auch alles geschehen? Wir haben ja am Anfang gelesen, wie die Bibel uns eine Tür aufmacht in eine Welt, die wir gar nicht sehen können, nicht? Der Gott spricht hier mit dem Teufel, verhandelt da und so, nicht? Also das Buch Hiob macht doch deutlich, wir können manche Dinge, die in unserem Leben geschehen, nicht verstehen, ohne zu wissen, es gibt eine Welt hinter dieser Welt auch. Das wird doch nur gesagt. Das wird uns mitgeteilt. Wenn man darüber nachdenkt, entstehen sofort 10 neue Fragen, das weiß ich auch. Ja, kann das denn sein, dass Gott hier mit dem Teufel da so einen Deal macht und so? Schwierig, schwierig, schwierig. Will nicht sagen, man kann jetzt hier alles beantworten. Fakt ist aber, das Buch Hiob macht diesen Vorhang auf und sagt, es gibt hinter den Dingen, die wir erleben, eine andere Welt. Das mitzuteilen hat Gott nötig befunden. Gott findet überhaupt nicht nötig, alle unsere Fragen zu beantworten. Ihr werdet zum Beispiel merken, dass die Fragen, die Hiob stellt, warum das, warum, die beantwortet Gott alle nicht. Gott ist nicht verpflichtet, uns alle Fragen zu beantworten. Gott teilt uns das mit, von dem er meint, dass es uns nötig ist zu wissen. Und daran müssen wir uns dann auch genügen lassen. Aber für heute will ich erstmal so viel sagen. Hiobs Glaube ist eingebrochen. Seine Vorstellungen passen nicht mehr. Er steht mit völlig leeren Händen da, fassungslos. Und er formuliert das. Seine Ratlosigkeit bleibt an Gott dran. Und hat eigentlich schon einen Schlüssel, den er nicht vermag zu gebrauchen. Aber dahin wird Gott ihn noch führen. Und dann ahnen wir auch schon, warum Gott diese Geschichte so geschehen lässt. Das hat nämlich einen tiefen Sinn und ein Ziel mit Hiob. Und es geht hier nicht um die Dimension von Strafe, von Tun und Ergehen. Es geht um was ganz anderes. Und ich wünsche euch und mir, dass wir in all dem, was uns widerfährt, aus dem Buch Hiob diesen Gedanken tief mitnehmen. Sagen, wir müssen nicht Antworten haben auf die Fragen unseres Lebens. Wir können auch Dinge aussprechen und manchmal gehen wir darin auch zu weit. Das wird Gott nicht gegen uns wenden. Das wendet er auch nicht gegen Hiob. Nicht? Und Hiob kommt auch an einen Punkt, wo er das eingesteht und sagt, ja, ich bin zu weit gegangen. Da wird Gott uns hinführen. Glaube, wie Hiob ihn hat, ist übernatürlich, sagte ich letzte Woche, ist ein Geschenk und ein Werk des Heiligen Geistes. Und die Geduld, die Hiob zeigt, wo er als Vorbild uns vorgestellt wird, ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Und deswegen ist für uns nur eins entscheidend, dass wir sagen, diese Frucht des Glaubens und der Geduld, die kann nur Gott mir schenken und er möge sie wirken. Und das kann manchmal auf sehr merkwürdigen und sehr schmerzhaften Wegen passieren. Dann lasst uns an Gott festhalten. Und wo das jemand nicht kann, ist die Gemeinde dafür da, rechts und links daneben zu stehen und zu sagen, wenn du jetzt nicht beten kannst und deine Welt zusammenbricht, dann beten wir für dich und mit dir. Das wäre ein seelsorgerlicher Dienst der Freunde gewesen. Den haben sie nicht vermocht. Gebe Gott, dass wir es anders machen. Amen.